Vielen Dank für die Einleitung. War sehr gut, hat mich sehr berührt. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber der Heilige Geist spricht ab und hat alles so vorbereitet, wie es sein muss. Ja, Sünden hat der Oliver angesprochen und die Predigt heißt, wohin mit den Sünden? Wohin mit den Sünden? Und das passt so gut zusammen. Und ich möchte noch vorher beten. Ja, Vater, ich danke dir für deinen Sohn, den du gegeben hast. Ich danke dir auch für dein Wort, das du uns jetzt gibst. Danke, dass es lebendig ist. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren, damit wir es verstehen und dich verherrlicht in allem. In Jesu Namen. Amen. Ja, es geht auch um die 10 Gebote. Es ist einfach schön, wie Gott zusammenführt, Einleitung und Predigt. Und ich habe mir immer früher als Mensch so die Frage gestellt, was ist mit den 10 Geboten? Ist das Altes Testament, Neues Testament? Gilt es heute für mich oder gilt es nicht? Was muss ich mit dem tun? Wohin damit und wie gehe ich damit einfach um? Und wie stehe ich dem gegenüber? Und da habe ich uns mal so ein Bild mitgebracht mit den 10 Geboten. Die 10 Gebote stehen ja im 2. Mose 20, Vers 3 bis 17. Und dann wollen wir uns mal die Gebote anschauen. Die sind jetzt so zusammengefasst, in kurzen Worten, die 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis zur Anbetung machen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten oder beziehungsweise heißt es, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht begehren. Das sind die 10 Gebote, die uns der Herr gegeben hat auf dem Berg Sinai. Er hat sie selber hineingeschrieben mit seinem eigenen Finger in den Stein. Okay, Mose hat sie dann kaputt gemacht, hat sie dann nochmal neu aufgeschrieben. Aber die sind einfach vom Herrn direkt, die Gebote. Und dieses erste Gebot, du sollst keinen andere Götter neben mir haben, ich jetzt einfach auch mal auf mehrere Gebote eingehen, auf 6 von diesen 10 und einfach mal klarstellen, was sind die Gebote, was ist überhaupt Sünde und wohin führt das alles? Und ich gehe jetzt auf das erste Gebot ein, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da ist die Frage, stellen wir Gott an erste Stelle und ordnen wir uns ihm unter? Gott sollte für uns höchste Priorität haben und über jedem und allem anderen stehen. Ein Gott kann alles sein, dem ein Mensch das Recht gibt, über sein Leben zu gebieten. Also wenn es irgendwas gibt, was mir sagen kann, was ich jetzt zu tun habe, egal was, das kann Kleinigkeiten sein oder größere Sachen, spielt keine Rolle. Andere Götter könnten sein, Gottheiten anderer Religionen, Aberglauben, Horoskope, Geld, Besitz, Karriere, Auto, Motorrad, persönliche Bequemlichkeit, Familie, Freunde, Vater, Mutter oder Kinder, wenn die an erster Stelle stehen, über Gott, Süchte, Ruhm, Macht, Sicherheit, Romantik, Sex, Kirche, Idole, alles, was vor Gott kommt, ist ein Gott. Ja? Alles, was wir vor ihm stellen, sagen, das ist mir wichtiger, das ist ein Gott. Und Jesus sagt es auch genauso in Markus 12, Vers 29 bis 30. Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist. Da hat ihn einer gefragt, Jesus, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete ihm im Neuen Testament mit diesen Worten hier. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Das hat sich nicht verändert. Es ist gleich geblieben. Es ist im Alten Testament noch das Gleiche wie im Neuen. Und Jesus bestätigt das hier auch nochmal. So ist auch im 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und das ist manchmal sehr schwierig, ja? Behandeln wir unsere Eltern unabhängig von der Situation mit Respekt? Das ist die Frage, machen wir das? Behandeln wir sie so, mit Respekt? Niemand ist ein perfektes Elternteil. Auch ich nicht. Und manchmal sind Väter und Mutter auch schlechte Vorbilder und die Ursache von Schmerz und Trauer. Doch selbst in solchen Fällen, wenn Eltern es vielleicht nicht verdienen, erwartet Gott von uns, dass wir sie um seinetwillen ehren. Er möchte es, egal wie die Eltern sind, dass wir Vater und Mutter ehren. Ja, das ist wichtig. Und er sagt auch Matthäus nochmal, Jesus in Matthäus 15, Vers 5 bis 9, betont er es auch nochmal ganz besonders und zeigt einfach so ein Beispiel, wie die Menschen Gebote aus dem Alten Testament oder aus den 10 Geboten verändern möchten und ihre eigene Gebote machen sollen. Nee, das ist nicht so wichtig. Komm, das ist Altes Testament, ich mache was Besseres. Aber Jesus sagt, nein, die Gebote werden nicht verändert. Das ist genauso heute wie damals. Und das lesen wir Matthäus 15, 5 bis 9. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Das hört sich ja so heilig an. Und es ist bei vielen Dingen, wo man sagt, ja, ich habe jetzt alles für Gott, ich brauche jetzt für meine Eltern nicht mehr zu sorgen. Das hört sich so gut an, so dieser Gedanke, ich mache alles ja für Gott. Aber Gott hat anders gesagt, du sollst Gott an erster Stelle stellen, und dann aber auch Vater und Mutter auch noch ehren. Ja? Die Reihenfolge muss trotzdem stimmen. Und so habt ihr das Gebot Gottes um euer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, sagt Jesus. Er findet es nicht gut. Er sagt, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und es sind Menschengebote, ja? Menschengebote sind die Gebote, wo die Gottes Gebote verändert haben. Menschen denken sich Sachen aus, so könnte man vielleicht machen, könnte man vielleicht so machen. Und, aber das führt zu nichts. Und Gott, und Jesus sagt selber, dass, es bringt nichts. Sie verehren mich vergeblich, ja? Es bringt nichts, weil ihr meine Gebote nicht einhält. Ihr macht was anderes, ihr macht, was ihr wollt. Und wenn ihr mich anbeten wollt, dann müsst ihr auch das tun, was ich sage. Das ist Anbetung. Gehorsam ist Anbetung. Dass wir gehorsam sind dem Wort Gottes, was in der Bibel steht. Und im sechsten Gebot, du sollst nicht töten. Ja? Und das sagen viele Menschen, sind selbstgerecht und sagen, ja, ich habe ja noch nicht so Schlimmes getan, ich habe noch keinen umgebracht oder so. Aber Jesus sagt, die Sünde fängt schon viel früher an, die fängt schon im Herzen an. Und das lesen wir auch, was Jesus in Matthäus 5, 21 bis 22 gesagt hat. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und das ist so krass, wenn man sich das, die Gebote sagen, du sollst nicht töten. Wenn wir aber zu unserem Bruder sagen, du Narr, und es gibt bestimmt viele Menschen unter uns, die das schon mal gesagt haben, die zu ihrem Bruder nicht so liebevoll waren. Das ist genau das Gleiche bei Gott. Bei Gott gibt's keine hohe oder kleine Sünde oder große oder kleine Sünde. Es ist alles gleich. Jede Sünde wird bezahlt. Jede Sünde muss bezahlt werden. Und der Sünde sollte ist der Tod. Und genauso bei dem hier jetzt auch. Er sagt, wenn du sagst, du Narr, ist das Gleiche wie, wenn wir getötet haben. Gott macht da keinen Unterschied. Auch wenn wir Menschen Unterschiede machen. Wir Menschen sagen, ah, das ist nicht so schlimm, das ist in Ordnung, das ist sittlich. Aber Menschen sind alle unterschiedlich. Und wenn wir mal schauen, in Deutschland, ist das in Ordnung? In anderen Ländern ist das überhaupt nicht in Ordnung. Ja? In Deutschland ist es normal, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Es gibt Länder, da haben die Frauen gar keine Rechte. Da sagen die Menschen, ist alles in Ordnung. Und die Frauen sind auch noch zufrieden. Das sind Menschengebote. Menschen sind immer unterschiedlich. Aber wir wollen von dem ausgehen, was Gott uns gesagt hat. Weil er uns erschaffen hat und er weiß, was das Beste für uns ist. Amen? Amen. Und das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Geschlechtsverkehr ist ein Geschenk Gottes und nur für die Ehe vorgesehen. Gott hat das geschaffen. Gott hat diesen Geschlechtsverkehr geschaffen und er hat ihn aber nur für die Ehe vorgesehen. Und wir Menschen haben was anderes draus gemacht. Jede unmoralische sexuelle Handlung, die diesem Versprechen widerläuft, gilt als Unzucht. Ja? Egal was, was außerhalb der Ehe geschieht, ist Unzucht, sagt die Bibel. In Matthäus 5, Vers 28 sagt Jesus: Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. So früh beginnt schon die Sünde, im Herzen schon. Ja? Viele sagen, ja, ich war immer treu. Aber wenn unsere Augen jemand anderen anschauen mit Begehren, ist schon im Herzen die Ehe gebrochen und somit auch dieses Gebot gebrochen. Ja? Das ist einfach wichtig, dass wir uns das zu Augen führen, dass nicht alles so heilig ist in unserem Leben, wie wir es manchmal meinen oder wie uns andere Menschen uns vorsagen, ja, das ist doch schon okay, das wird schon gut sein. Das ist nicht so. Gott drückt kein Auge zu. Gott ist ein gerechter Gott und er steht zu seinem Wort. Und im 8. Gebot steht, du sollst nicht stehlen. Ja? Und da denken viele, ja, ich war ja noch niemals, ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt oder so, ich bin schon gut und alles. Ja? Aber wenn wir mal genau reingehen, was das heißt, du sollst nicht stehlen. Stehlen ist, wenn wir Dinge an uns nehmen, die uns nicht gehören. Alles, was uns nicht gehört und wir an uns nehmen, ist stehlen. Ja? Oder zum Beispiel mit einem Kredit im Rückstand sind. Ist auch Diebstahl. Rechnungen nicht bezahlen. Bei Prüfungen mogeln. Bei der Arbeit pfuschen. Das wird oft so verharmlost. Ha ja, ich habe ein bisschen gefuscht und so. Nein, du hast gestohlen. Du wurdest bezahlt der Arbeit und hast sie nicht ausgeführt. Du hast gestohlen. Ja? Oder bei Prüfung mogeln. Du hast von jemandem Informationen abgeschrieben, die dir nicht gehört. Das ist genauso Diebstahl. Oder bei der Steuererklärung schummeln. Gibt's auch. Oder uns krank melden, ohne krank zu sein. Das ist in Deutschland auch sehr geläufig. Dass Menschen sich krank melden, sind gar nicht krank. Ja? Sie stehlen praktisch, sie bekommen Geld, das ihnen nicht zusteht. Oder keine Rundfunkgebühren bezahlen. Illegal Softwaremusik, Filme oder Texte herunterladen oder kopieren. Das sind alles solche Sachen, die ständig geschehen, wo viele Menschen aber sagen, ist gar nicht so schlimm, ja? Oder Gott nichts von unserem Einkommen und unserer Zeit abgeben, ja? Das waren jetzt alles Punkte, wo wir Menschen einander bestehlen. Aber es gibt sogar einen Punkt, dass wir sogar Gott bestehlen können. Der im Himmel ist, können wir hier auf Erden bestehlen. Und es steht auch in Malachi Vers 3, Vers 8, Malachi 3, Vers 8, wie Gott bestohlen wird von den Menschen. Und Gott fragt hier ganz offen, darf ein Mensch Gott berauben? Darf ein Mensch Gott berauben? Der Schöpfer von seinem Geschaffenen. Überlegt es euch mal, wenn ich einen Stuhl baue und der Stuhl beraubt mich, das muss er sich mal vorstellen. Und so sind wir als Menschen geschaffen von Gott und wir berauben Gott. Darf ein Mensch Gott berauben? Wie ihr mich beraubt, aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Und der Mensch fragt noch so, wo habe ich dich denn beraubt, Herr? Wo? Ich habe doch alles gut gemacht, ich habe dich doch nicht bestohlen. Aber Gott sagt ganz klar, in den Zehnten und in den Abgaben. Und es ist heute genau das Gleiche wie im Alten Testament. Das kann man nicht verschieben, das war Altes Testament. Jesus sagt genau das Gleiche heute auch. Er sagt auch, gibt dem Staat, was dem Staat gehört und gibt Gott, was Gott gehört. Genau das Gleiche. Es ist nicht anders. Es hat sich nicht verändert. Und das 9. Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Beziehungsweise heißt es, du sollst nicht lügen. Und wie viele Menschen lügen heute, ohne rot zu werden? Weil das Gewissen schon so abgeflacht ist. Weil es schon so egal geworden ist, dass man mit Lüge alles erreichen kann. Aber Lüge ist genauso Sünde. Und der Sündesold ist der Tod. Und es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass wir verstehen, wie schlimm das überhaupt ist. Und Lügen fängt schon an bei, wenn wir Versprechen brechen. Wenn wir sagen, ich komme morgen, ja, ich mache das morgen und mach das nicht. Dann habe ich ein falsches Wort ausgesprochen. Schuldzuweisungen oder Notlügen ist so beliebt heutzutage. Aber Notlügen ist auch eine Lüge. Amen? Amen. Und Jesus sagt im Matthäus 12, Vers 35 bis 37, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Das ist genau das Gleiche. Er sagt genau das Gleiche. Das hat sich auch nicht im Neuen Testament verändert. Und wenn wir das nochmal so schauen, wie es aufgeschrieben ist, zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 8, da sind die Sünden genauso aufgeschrieben und es ist genau dasselbe. Es hat sich wirklich nicht verändert. Es ist kein Unterschied da. Offenbarung 21, Vers 8 steht, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, also nicht nur die Notlügner, sondern alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also Offenbarung ist das letzte Buch im Neuen Testament. Und es gilt noch genau dasselbe. Es hat sich nicht verändert. Es hat sich wirklich nicht verändert. Und als Jesus unterwegs war, diese 3,5 Jahre auf der Erde, und da gab es ja auch die Juden und haben immer wieder Fragen gehabt. Und da war dieser reiche Oberste und er wollte auch fragen, wie kann ich jetzt dieses ewige Leben haben? Er kennt sich ja so gut aus im Alten Testament, könnte es wahrscheinlich auswendig. Ja? Heute kennen wir es wahrscheinlich nicht, aber die Juden, die kennen es. Und er kommt jetzt zu Jesus und hat seine Frage und fragt den Oberster und sprach, guter Meister, in Lukas 18, Vers 18 bis 27, diese Geschichte vom der reiche Oberste. Und er fragt Jesus. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Der wusste doch schon alles. Er kannte doch das Alte Testament auswendig. Er kannte ja seine Tora. Und jetzt kommt er zu Jesus und fragt, was soll ich jetzt tun, um das ewige Leben zu erben? Was soll ich jetzt machen? Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Er sagt zu Jesus, guter Meister. Er hat wahrscheinlich gesagt, er ist ein guter Jüngling. Deswegen hat er guter Meister, er ist ein guter Jüngling, wie geht's jetzt weiter? Er hat gedacht, er ist so gut. Ja, und so ist er zu Jesus gekommen. Und Jesus sagt gleich, stopp mal. Nur Gott allein ist gut. Nur Gott allein ist gut. Er meint, er hat keine Sünde, aber hat das ewige Leben immer noch nicht, ja? Und da sagt Jesus, da sprach Jesus ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, diese 10 Gebote, du kennst sie doch auswendig. Ja? Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Nochmal zurück. Und interessant, dass Jesus gerade mit diesen Geboten anfängt. Er kennt die Menschen und er sieht durch und er sieht, dass dieser Jüngling oder dieser Oberste gedacht hat, das hat er bestimmt gehalten. Und mit diesem konfrontiert Jesus ihn als erstes. Guck mal, du sollst das und das und das machen. Und er fühlt sich immer noch so gut, dieser reiche Jüngling, ja? Oder Oberste. Vers 21. Er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Das hört sich für mich an wie eine Lüge. Ich glaube nicht, dass der noch nie gelogen hat von seiner Jugend an. Das glaube ich nicht. Ja? Weil wir Menschen fehlen. Wir fehlen und fallen. Ja? Alle Zeit, jeden Tag tun wir sündigen. Auch wenn wir es nicht wollen. Und als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm. Eins fehlt dir noch. Ja? Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und jetzt trifft Jesus genau in sein Herz, weil er genau sieht, dass er wirklich, weil er schon das erste Gebot gebrochen hat. Und das erste Gebot ist ja, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Denken, mit deinem ganzen Tun, mit deiner ganzen Kraft. Ja? Aber das hat er nicht getan. Und als dieser Oberste, als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Jetzt war er so reich. Was soll er jetzt mit diesem ganzen Geld tun? Einfach alles verschenken oder sein ganzes Hab und Gut verkaufen? Warum? Ich will doch nur meine Gebote halten und ist gut. Aber so geht's bei Gott nicht. Gott will, dass wir alles ihm geben. 100%. Und nicht, was für uns behalten. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Jesus sagt nicht, dass es unmöglich ist. Jesus sagt nur, es ist leichter, ein Kamel durchs Nadelöhr zu bringen. Ja? Und ich habe immer mein Leben lang gedacht, das ist irgendwie so eine Nadel und da sollte ein Kamel durch. Ja, das geht ja wirklich nicht. Aber in Jerusalem, da gab es so ein großes Tor. Die Tore, die wurden ja mit einem großen Tor zugemacht. Und innen drin war eine kleine Tür, dass man am Sabbat rein und raus konnte. Und da konnten die Menschen durch. Aber so ein Kamel, das konnte man nicht rein und raus, weil das Kamel ist ja viel höher als wir Menschen. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass dieses Kamel durchs Nadelöhr hineingeht. Durch diese kleine Tür, ja? Die ist vielleicht so halb so hoch wie die hier. Eine Möglichkeit gibt's, wenn dieses Kamel sich beugt und auf ein Brett gelegt wird und Füße angebunden wird, dass das Kamel ganz niedrig ist. Also wenn dieses Kamel sich wirklich beugt mal vor seinem Schöpfer, dann kommt es auch durch dieses Nadelöhr. Und so ist auch bei uns Menschen, dass wenn wir uns beugen, auch wenn er reich ist, spielt keine Rolle, wenn er sich beugt, wenn er gegangen wäre und hätte verkauft, dann wäre er hineingekommen. Amen? Amen. Er hätte sich nur beugen müssen, darum geht es. Da sprachen die, welche es hörten, wer kann denn überhaupt errettet werden? Also die haben jetzt gesagt, was ist jetzt los, da kommt ja gar keiner mehr in den Himmel. Aber es hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat gesagt, wir müssen uns beugen. Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ja? Bei Gott ist alles möglich, es gibt nichts, was unmöglich ist bei Gott. Und der Herr sagt in Jesaja 27, Verse 4 bis 5, Zorn habe ich keinen. Zorn habe ich keinen. Wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Es sei denn, also es kommt diese Ausnahme, es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden machte mit mir. Und es ist Gottes Wunsch, dass wir mit ihm Frieden machen. Weil wenn wir sündigen, ist eine Blockade da. Da ist ein tiefer Abgrund, der uns trennt. Die Sünde trennt uns von Gott. Wir sind alle weggelaufen. Ja? Und er möchte aber Frieden. Und er bietet jeden diesen Frieden an. Frieden mit Gott machen. Wie geht das? Wie können wir mit Gott Frieden machen? Er ist so weit weg. Und wir sind hier auf dieser Erde. Es geht mit Reue. Und Reue kommt, wenn wir verstehen, dass wir Sünder sind. Dass wir ohne ihn verlorene Sünder sind. Und diese Reue, die muss ins Herz hineinkommen. Dafür sind die 10 Gebote da. Dass wir verstehen, dass wir nicht so gut sind, wie wir meinen. Dafür ist es da, dass wir überführt werden der Sünde. Und dann kommt diese Reue und dass wir sagen, Herr, vergib. Es tut mir leid, was ich getan habe. Und dann kommt diese Buße, diese Umkehr, dass wir nicht mehr das tun, was wir gemacht haben. Und Jesus zu seinem Herrn und Retter machen. Das ist wichtig. Und dieses Beispiel steht auch in der Bibel von diesem Zachäus. Haben wir auch bestimmt alle mal gehört. Und es steht in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und dieser war auch reich. Der war auch reich. Jetzt kurz vorher sagt Jesus, kein Reicher kommt hinein, aber dieser war auch reich, sagt die Bibel. Und das lesen wir mal zusammen, Vers 1 bis 10, Lukas 19. Und er kam nach Jericho, Jesus kam, hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Der war reich. Alle anderen waren arm vielleicht, und er war als einziger reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Er kennt diesen Jesus nicht. Er will ihn unbedingt sehen. Und jetzt Jesus sagt: Komm schnell herab. Und er ist diesem Wort gehorsam. Er sagt nicht: Nein, morgen werde ich kommen, Jesus. Er sagt: Komm, du musst schnell herabsteigen. Und er stieg schnell herab. Er war diesem Gott gehorsam. Er hat ihn schon in sein Herz, er hat gesagt: Ich will jetzt gehorsam sein diesem Herrn. Ich möchte tun, was er sagt. Und wenn er sagt schnell, dann steige ich auch schnell herab. Dann muss ich nicht noch dies und jenes tun und am besten nächstes Jahr und nächste Woche vielleicht. Nein, Jesus will heute. Heute ist die Zeit, wo Jesus am Herzen klopft. Die Zeit ist immer heute. Und dann sollen wir unsere Herzen nicht verschließen, wenn er klopft. Amen. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Die alle anderen in diesem Dorf haben gedacht, die waren so gut. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich habe schon von mir aus 10 Tage gefastet. Und er kommt nicht zu mir? Zu diesem sündigen Zachäus da? Der betrügt doch alle, dieser Reiche. Er hat überall sein Zoll eingenommen, wo es ihm nicht gehört. Er hat gestohlen. Und jetzt kommt Jesus zu diesem Sünder. Warum kommt er nicht zu mir? Weil ich so gerecht bin. Und das sagen die Menschen hier. Die sagen wirklich, die sind so gut. Die haben alles gemacht. Die haben ihre 10 Gebote gehalten. Aber nein. Die 10 waren genauso sündig wie dieser Zachäus. Die waren genauso sündig. Nur die haben es nicht erkannt. Die wollten es nicht wahrhaben, die wollten es so gut tun, als wenn sie so gut wären. Aber Zachäus, nein, er hat was anderes gesagt. Er hat bekannt, dass er Sünder ist. Und das lesen wir jetzt hier weiter im Vers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Also möchte schon was Gutes tun. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Er bekennt, ich habe betrogen und ich will es jetzt aber zurückgeben, vielfältig. Er will umkehren, dass diese Buße, dass er nicht mehr das tut, nicht mehr bestehlen, sondern zurückgeben, vielfältig. Und es ist viel Geld, wenn man alles wieder zurückgeben muss. Aber er möchte es tun. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heute, nicht bevor er kam, sondern an dem Tag, wo er Jesus in sein Haus aufnehmen wollte, wo er gesagt hat: Ja, ich komme schnell herab, wirklich komm. Und Jesus möchte auch in unser Herz hinein, in unser Haus. Ja, Jesus hat gesagt: Ich werde kommen mit meinem Vater zusammen und ich werde in euch Wohnung nehmen. Jeder, der mich aufnimmt, nicht alle einfach so, sondern jeder, der mich aufnimmt, der möchte, der will gerne. Und so ist es auch hier. Weil auch er ein Sohn Abrahams ist. An diesem Tag ist ihm Heil widerfahren. Er wurde gerettet. Heil. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darum ist Jesus gekommen. Nicht wo denken, bei mir ist alles gut. Ich habe noch nie gelogen. Ich habe noch niemand getötet. Nein. Jesus ist für die gekommen, wo bekennen, dass sie Sünder sind. Da kommt er gerne. Da sagt er wirklich: Zachäus, komm herab. Komm herab, ich will heute bei dir einkehren. Ich möchte heute mit dir feiern. Ich möchte dich einfach beschenken. Und er möchte uns auch alle beschenken. Jesus will alle Menschen retten. Amen. Er will alle Menschen retten. Das ist sein Wille. Er hat für alle bezahlt. Und in Johannes 3, Vers 16 steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir waren alle sündig. Alle waren wir sündig. Aber Gott hat seinen eingeborenen Sohn gegeben. Das Beste, was er jemals hatte. Das Allerbeste. Seinen Sohn, Jesus Christus, für uns Menschen, hat er hinabgesandt auf die dreckige Erde, damit er unsere Schuld bezahlt, die wir vor Gott getan haben. Und auch vor den Menschen. Und dafür ist das Kreuz da. Das Kreuz ist heute genauso aktuell. Und im Jesaja 53, Verse 4 bis 6, was hat Jesus am Kreuz gemacht? Warum ist er dort hinaufgegangen? Nicht die Menschen waren stärker als er. Er ist freiwillig gegangen. Er hat gesagt: Jetzt ist okay. Jetzt nimmt mich fest. Jetzt ist die Zeit gekommen. Um diese Minute werde ich sterben. Ja? Wenn er nicht, er hat es freiwillig gemacht, aus Liebe. Die Liebe hat ihn dazu gebracht, weil er uns so sehr geliebt hat. Jesaja 53, Verse 4 bis 6. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Nicht wegen seiner Sünden, sondern wegen unserer Sünden. Weil wir gesündigt haben, deswegen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Alle Schuld lag auf Jesus. Jesus hat gesagt, ich vergebe euch. Ich nehme die Schuld auf mich. Er hat sie auf seinen Körper persönlich genommen. Er war dieser Dieb. Er war dieser Mörder. Er war dieser Lügner. Er war alles. Er hat jede Sünde auf sich genommen. Die war, die ist und die noch kommen wird. Er hat jede Sünde an sich genommen, an seinen Körper. Und die Nägel haben sie durchbohrt ans Kreuz. Er hat es ans Kreuz geheftet. Durch sein Fleisch hindurch. Durch sein Blut vergeben. Sein Blut, das ohne Sünden war. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde zum Sünder und hat bezahlt. Der hat nie von einer Sünde gewusst, aber er hat genommen unsere Schuld auf ihn. Und das ist die gute Nachricht heute. Wir alle haben gesündigt und wir alle haben den Tod verdient. Doch Jesus bezahlte den Tod mit seinem Blut, das ohne Sünden war. Und jeder, der das heute glaubt, der wird gerettet. Jesus hat gesagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Ganz einfache Botschaft. Nichts Kompliziertes. Wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der wird gerettet. Amen. Und Petrus sagt im 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Auf dem Holz. An seinem eigenen Leib. Er war 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Und er hat es getragen ans Holz hinauf. Für uns. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Amen. Und heute können wir alle unsere Sünden zum Kreuz bringen. Nicht nach Golgatha, sondern das Kreuz ist aktuell. Es ist heute hier. Es ist hier, man kann es im Gebet zu Jesus bringen. Diese Schuld, diese Last in unserem Herzen, wo uns bedrückt, wo wir sündig geworden sind, vor Gott und vor den Menschen. Er wartet auf uns, er wartet auf uns, sagt, Herr, kommt zu mir, meine Kinder. Ich will euch Ruhe schenken, ich will euch erquicken. Kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr sollt kommen. Und Jesus ruft heute genauso. Und im 1. Johannes 1, Vers 9 bis 10 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Er ist wirklich treu. Er ist wirklich treu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Amen. Jesus ist gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Nicht wo meinen, ist schon alles gut. Er ist gekommen für die. Und in meinem Leben ist es sowas passiert. Mit 8 Jahren hat mich der Herr das erste Mal gerufen. Ich war in einem Gottesdienst, bin rausgegangen und ich habe einfach angefangen zu weinen. Und ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich wusste nicht, was jetzt ist und so. Und ich habe mein ganzes Leben so an mir vorbeiziehen sehen. Und dann wurde mir so gesagt, ja, du musst dich bekehren. Du musst zu Jesus kommen. Und dann habe ich gesagt, nee, noch nicht, ich will noch spielen, ich will noch das und das. So als kleines Kind, als 8-Jähriger habe ich gedacht, ich will noch das und das und das machen. Aber tief in meinem Inneren habe ich gewusst, das viele, was ich da gemacht habe, war schon sündig. Habe ich gesagt, nee, ich muss mir nochmal gut überlegen. Und dann bin ich weggelaufen von Gott, 20 Jahre weg. Ich war 20 Jahre tief in der Welt, habe ein sündiges Leben geführt. Aber Ehre sei Gott, dass er mich nochmal gerufen hat. Und an dem Tag, wo er mich gerufen hat, da habe ich gesagt, nein, ich warte nicht bis morgen. Morgen kann 20 Jahre sein. Morgen kann auch 30 Jahre sein. Morgen kann auch mal das Ende sein. Und so ruft Gott jeden auch heute. Und es diese Liebe, die Gott hat, als er mich dann gerufen hat, 20 Jahre später, Er hat gesagt, komm zu mir, mein Kind. Und er hat gesagt, er hat kein Wort darüber verloren, wo warst du die andere 20 Jahre? Wo bist du weggelaufen? Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, so schön, dass du heute gekommen bist. Und ehre dem Herrn. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe. Wir Menschen täten alle sagen, wenn du 20 Jahre weggelaufen bist, könntest du auch noch weiterhin laufen. Jetzt brauchst du nicht mehr kommen. Aber unser Gott hat Liebe zu uns und er hat uns vergeben. Und wenn heute jemand unter uns ist, der erkannt hat, dass er ohne Jesus ein verlorener Sünder ist und dieses Angebot vom Kreuz haben möchte und sein Leben Jesus abgeben möchte, Jesus zu seinem Herrn und Retter machen, dann möchte ich gerne mit euch beten. Wer möchte sein Leben Jesus abgeben? Der streckt einfach seine Hand nach oben, zu Jesus hin. Jesus ruft euch. Jesus ist dafür gekommen. Jesus hat dafür sein Blut gegeben. Ich möchte gerne mit euch beten. Wer möchte sein Leben Jesus abgeben? Ist jemand unter uns, der mit Gott Frieden machen will? Heute ist die Zeit. Alle Ehre unserem Herrn Jesus Christus, der der Vater ist und der dann noch kommen wird. Jesus ist gut alle Zeit, im Alten und im Neuen Testament. Er ist immer der Gleiche, er verändert sich nicht. Er ist treu seinem Wort und seinen Verheißungen. Wir loben deinen herrlichen Namen, Jesus, von jetzt in alle Ewigkeiten. Amen.